Besonders die Brustkrebsdaten alarmierten die Laien ebenso wie die Mediziner. Und das erwies sich als äußerst relevant für das ärztliche Handeln nach der Publikation der WHI-Studie. Hier zeigte die Studie eine Erhöhung des relativen Risikos von 26%, was aber tatsächlich einer absoluten Risikoerhöhung von 8 zusätzlichen Fällen pro 10.000 Personenjahre entsprach.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für Pharmazeutische Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität und zugleich Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Erst kürzlich jährte sich die Publikation der Ergebnisse der sogenannten WHI-Studie zum 23. Mal. Das Akronym WHI steht für Women's Health Initiative, eine sehr wichtige Studie im Kontext der Überprüfung der Hormonersatztherapie. Und genau dieses Datum, nämlich die Publikation der Ergebnisse der WHI-Studie, wollen wir jetzt zum Anlass nehmen, um uns noch einmal die Auswirkungen dieser Studie vor Augen zu führen und das Bild, das damals gezeichnet wurde, im Jahr 2025 ein wenig zurechtzurücken. Denn die WHI-Studie ist aus unserer Sicht ein Beispiel dafür, wie klinische Studien, wenn sie suboptimal konzipiert und noch schlechter kommuniziert werden, großen Schaden anrichten können, auch wenn der Anlass für die Fehlkommunikation gut gemeint war. Ich freue mich wieder einmal zusammen mit Professor Dingermann, dem Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung, dieses Thema aufzuarbeiten. Hallo Theo.
Hallo Manfred.
Theo, kannst du zu Beginn dieser Podcast-Folge noch einmal erklären, was es mit dieser WHI-Studie auf sich hat und was bei dieser Studie so unglücklich gelaufen ist?
Ja, also die WHI, die Women Health Initiative Studie aus dem Jahre 2002, war eine der größten randomisierten Studien zur Hormonersatztherapie, also zur HRT, bei postmenopausalen Frauen. Die Ergebnisse dieser Studie hatten außergewöhnliche Konsequenzen mit weitreichenden Folgen in der Praxis der Frauenheilkunde, die in der Retrospektive als skandalös zu betrachten sind. Heute weiß man, dass nicht der Anlass für diese Studie das Problem darstellte, das hast du ja auch schon gerade anmoderiert. Zwar war das Design nicht gut gewählt, relevanter waren jedoch die Art der Kommunikation und vor allem auch die Interpretation der Ergebnisse.
Theo, lass uns bitte diese Probleme ein wenig analytisch Schritt für Schritt besprechen und aufarbeiten. Wieso sagst du, dass aus heutiger Sicht das Design der Studie schlecht gewählt war?
Nun, um es auf den Punkt zu bringen, die Studienpopulation, zumindest die, die zum Schluss die Studie repräsentierte und über die wir hier im Wesentlichen sprechen, war für postmenopausale Frauen nicht repräsentativ. Der Arm der WHI-Studie, wie gesagt ein Arm, dessen Ergebnisse vor 23 Jahren publiziert wurden, schloss überwiegend Frauen ein, die im Durchschnitt 63 Jahre alt waren. Das heißt, der Beginn der Menopause lag bei den meisten dieser Frauen bereits über 10 Jahre zurück. Dies stand im Gegensatz zur damals wie heute typischen klinischen Praxis, in der Frauen eine HRT meist unmittelbar nach Beginn der Menopause angeboten wird, also typischerweise in einem Alter zwischen 45 und 55 Jahren. Das macht natürlich auch Sinn, da ja gerade dann die typischen Probleme auftreten, die mit dem so rapiden Hormonentzug zu Beginn der Menopause bei vielen Frauen eintreten. Zudem sind die Risiken einer HRT, die im Rahmen der Studie bewertet werden sollten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Risiken für ein Mammakarzinom, bei älteren postmenopausalen Frauen ohnehin erhöht, unabhängig von einer HRT. Das führte zu verzerrten Ergebnissen.
Die Studie wurde ja vorzeitig abgebrochen. Warum eigentlich und was hatte das für Auswirkungen?
Korrekt, die Studie wurde vorzeitig abgebrochen. Am 31. Mai 2002, nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 5,2 Jahren, geschah dies auf Empfehlung des Daten- und Sicherheitsüberwachungsgremiums, ein typisches Gremium praktisch für alle klinischen Studien. Die Mitglieder dieses Gremiums hatten in der Population, die mit einer Östrogen-Gestagen-Kombination, genauer mit einem konjugierten Equin-Östrogen plus dem synthetischen Gestagen Medroxyprogesteronacetat, MPA, behandelt wurden, das Überschreiten der vordefinierten Abbruchgrenze für invasiven Brustkrebs erkannt. Die Auswertung der Studiendaten nach dem Studienabbruch ergab, dass in dieser Gruppe auch erhöhte Risiken für KHK, Schlaganfall und Lungenembolien beobachtet wurden, wohingegen sich geringere Risiken für Darmkrebs und Hüftfrakturen zeigten. Diese Risiken wurden dann pauschal auf alle HRT-Anwendungen übertragen. So entstand ein Klima der Angst und die HRT wurde über Jahre hinweg pauschal auch bei einer klaren Indikationsstellung abgelehnt.
Ja, und deshalb möchte ich dann noch einmal nachfragen, Theo. Du hast angedeutet, dass die Kommunikation der Ergebnisse problematisch war. Was genau?
Tatsächlich war die Kommunikation der Ergebnisse äußerst unglücklich und missverständlich. Denn die Resultate wurden in der Öffentlichkeit vor allem durch die mediale Berichterstattung sehr alarmierend dargestellt. Beispielsweise erschien am 9. Juli 2002 auf Seite 1 der New York Times ein Artikel mit dem Titel »Studie wegen erhöhtem Krebsrisiko eingestellt, Hormonersatztherapie in Frage gestellt«. Die Daten der Studie selbst wurden erst am 17. Juli 2002 im Wissenschaftsmagazin JAMA publiziert. Zudem spielte auch eine wichtige Rolle, dass vor allem in den Laienmedien, nicht jedoch in der Originalarbeit, die Unterscheidung zwischen absoluten und relativen Risiken kaum oder missverständlich kommuniziert wurde. Zwar waren in der Studienpopulation verschiedene Risiken statistisch signifikant erhöht, die absoluten Risikoerhöhungen waren jedoch gering.
Kannst du das an Beispiel erläutern?
Beispielsweise errechnete sich die relative Risikoerhöhung für eine KHK mit 29%. Das absolute zusätzliche Risiko pro 10.000 Personenjahre betrug allerdings lediglich 7 zusätzliche KHK-Ereignisse. Mit anderen Worten, wären 10.000 Frauen unter der Therapie über ein Jahr beobachtet worden, wären im Vergleich zur Placebo-Gruppe 7 zusätzliche KHK-Ereignisse eingetreten. Besonders die Brustkrebsdaten alarmierten die Laien ebenso wie die Mediziner. Und das erwies sich als äußerst relevant für das ärztliche Handeln nach der Publikation der WHI-Studie. Hier zeigte die Studie eine Erhöhung des relativen Risikos von 26%, was aber tatsächlich einer absoluten Risikoerhöhung von 8 zusätzlichen Fällen pro 10.000 Personenjahre entsprach. Viele Patientinnen setzten ihre HRT panikartig ab, obwohl sie davon profitierten, etwa hinsichtlich ihrer starken Wechseljahresbeschwerden oder ihres Osteoporoserisikos.
Theo, kannst du an dieser Stelle erläutern und erklären, wie es hier zu diesen angesprochenen Problemen der Interpretation der Daten kam?
Nun, das geht wiederum zurück auf das Design der Studie, denn alle diese Risikoabschätzungen traten hauptsächlich in einer Studienpopulation auf, die im Durchschnitt 63 Jahre alt war, also über ein Jahrzehnt nach Eintreten der Menopause. Das ist schon abenteuerlich. Die Ergebnisse für diese Frauen auf alle Frauen nach Einsetzen der Menopause zu übertragen.
Falsche Schlüsse gezogen.
Ja. Um dies einordnen zu können, lass mich beispielhaft die Brustkrebsdaten aus der WHU-Studie in den Kontext der aktuellen Daten aus Deutschland setzen. Hier liegt die jährliche Inzidenzrate für ein Mammakarzinom durchschnittlich bei ca. 13,5 bis 14,5 Fälle pro 10.000 Frauenjahre. Das Risiko steigt allerdings mit dem Alter stark an. Während die jährliche Inzidenzrate bei den unter 40-Jährigen bei weniger als 0,5 pro 10.000 Frauenjahren liegt, steigt sie bei den 50- bis 70-Jährigen auf 20 bis 30 pro 10.000 Frauenjahre an. Und um es noch einmal zu betonen, die Daten aus der WRI-Studie betrafen nicht im Durchschnitt 50-jährige Frauen, sondern Frauen, die durchschnittlich 15 Jahre älter und damit deutlich anfälliger für altersbedingte Krankheiten, darunter nicht nur Brustkrebs, sondern auch für eine KHK waren. Nachfolgende Analysen der WAI-Studie in Kombination von Östrogen und Gestagen zeigten, dass der Beginn einer Hormonersatztherapie vor dem 60. Lebensjahr oder innerhalb von 10 Jahren nach der Menopause zu einer Senkung des Risikos für Herzerkrankungen und der Gesamtsterblichkeit führt. Zudem wurden andere Therapieschemata mit anderen Präparaten oder anderen Anwendungsmethoden, vor allem die transdermale Anwendung, nicht untersucht. Stattdessen wurde antizipiert, dass Ergebnisse der WAI-Studie auch auf diese Therapien übertragbar seien. Medizinisch ist das natürlich absolut nicht korrekt.
Was waren da die Konsequenzen?
Nun, all dies führte zu einem unvorstellbaren Kollateralschaden mit einem jahrzehntelangen Vertrauensverlust in die HRT. Gleich nach Publikation der Studie sanken die HRT-Verschreibungen drastisch. Die Einleitung einer HRT sank von 8,6% vor der Publikation der WAI-Studie auf 2,8% danach. Und der entsprechende Rückgang bei der Fortsetzung einer laufenden HRT sank von 84% auf 62%, wie eine Studie im Fachblatt Menopause aus dem Jahre 2019 zeigt. Dies hatte nachweislich negative gesundheitliche Folgen, etwa eine Zunahme osteoporosebedingter Frakturen und vor allem auch deutlich schlechtere Lebensqualität bei Frauen mit starken klimakterischen Symptomen. Erst ganz allmählich kam es dann zu einer Neubewertung und Differenzierung. Schließlich leitete sich aus dieser Neubewertung die sogenannte Timing-Hypothese ab.
Theo, bevor wir auf diese Timing-Hypothese eingehen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz zusammenfassen. Das Hauptproblem der WHI-Studie lag wohl nicht in der wissenschaftlichen Methodik an sich, wobei man schon die Frage stellen muss, ob es besonders klug war, Frauen in diese Studie aufzunehmen, die über 60 waren, wie du richtig sagst. Möglicherweise auch mit zu hohen Dosen an Hormonen behandelt wurden. Das ist sicherlich ein Problem, aber das Hauptproblem war es vielleicht nicht, sondern eher die fehlende Differenzierung bei der Interpretation und Kommunikation der Ergebnisse. Hätte man nämlich richtig interpretiert, wie das ja dann später wohl auch führende Autoren dieser Studien gemacht haben, publiziert im New England Journal of Medicine, dann hätten wir diese fatalen Folgen der nicht ausreichenden Wertschätzung der Hormontherapie im Jahr 2025 nicht. So führte diese Situation ja wohl zu einer ziemlich dramatischen Verunsicherung, vor allem bei Patientinnen, aber nicht nur, sondern auch bei Ärzten. Obwohl eine kluge und gut dosierte HRT, Hormon Replacement Therapie, bei richtiger Indikation und korrekten Anwendung sicher und hilfreich sein kann. Aber jetzt noch einmal ganz konkret. Was besagt die Timing-Hypothese im Lichte des bisher Gesagten?
Also die Hypothese lautet, die Wirkung von Hormonen, vor allen Dingen Östrogen, hängt entscheidend vom Zeitpunkt des Therapiebeginns nach der Menopause ab. Bei einem frühen Beginn, das heißt innerhalb von 10 Jahren nach der Menopause oder in einem Alter von unter 60 Jahren, ergeben sich positive oder neutrale Effekte für das Herz-Kreislauf-System und auch auf das Krebsrisiko. Bei spätem Beginn, das heißt mehr als 10 Jahre nach der Menopause oder in einem Alter von über 60 Jahren, resultieren ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und thromboembolische Ereignisse. Die Timing-Hypothese beruht auf Beobachtungen aus großen Studien, darunter auch die WAI-Studie. Subanalysen der Daten dieser Studie zeigen, dass Frauen, die die HRT früher, das heißt innerhalb von 10 Jahren nach der Menopause begannen, kein erhöhtes Risiko oder sogar ein geringeres Risiko für KHK aufwiesen. Die Daten der Elite-Studie, das Akronym steht für Early versus Late Intervention Trial with Estradiol, zeigten, dass ein früher HRT-Beginn eine Progression der Atherosklerose verlangsamt. Ein später HRT-Beginn zeigt hier keinen Effekt. Im Jahr 2022 erschien dann eine Publikation im Fachblatt Cancer Journal mit dem Titel Menopausal Hormone Replacement Therapy and Reduction of All-Cause Mortality and Cardiovascular Disease. It's about time and timing. Das war sozusagen der Beginn dieser neuen Ausrichtung der Timing-Hypothese. Einer der Kernpunkte dieser Arbeit war, dass bei Frauen, denen eine HRT im Alter von unter 60 Jahren oder kurz nach der Menopause verordnet wird, die Gesamtsterblichkeit und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich gesenkt wird, während andere primäre Präventionstherapien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie beispielsweise Lipidsenker, dies in diesem Maße nicht leisten können. Das Ausmaß und die Art der mit der HRT verbundenen Risiken, darunter Brustkrebs, Schlaganfall, venöse Thromboembolien, sind selten, nicht spezifisch für HRT und mit anderen Medikamenten vergleichbar. Demnach ist eine HRT eine geschlechtsspezifische und zeitabhängige primäre Präventionstherapie für kardiovaskuläre Erkrankungen, die gleichzeitig die Gesamtmortalität sowie andere altersbedingte Erkrankungen mit einem ausgezeichneten Risikoprofil senkt.
Lieber Theo, ich finde es gut, dass du das so schön zusammengefasst hast. Das, was du hier gesagt hast, steht im Einklang auch mit den Aussagen der amerikanischen Gynäkologinnen und Gynäkologen und auch der nordamerikanischen Menopausegesellschaft, die eine Hormonersatztherapie für Frauen unter 60 Jahren oder innerhalb von 10 Jahren nach Beginn der Menopause fordern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element auch dieses Podcasts. Und wenn man in die aktuelle S3-Leitlinie blickt, nämlich Hormontherapie in der Peri- und Postmenopause, die zwar mit Datum 31.12.24 abgelaufen ist und sich aktuell in Überarbeitung befindet, empfiehlt ja auch sehr deutlich, Frauen mit vasomotorischen Beschwerden eine HRT anzubieten, und zwar ohne Wenn und Aber, nachdem sie über den Nutzen und die Risiken einer kurzen bis maximal 5 Jahre dauernden Therapie informiert wurden. Und es ist sehr präzise hier auch gesagt in dieser Leitlinie, für nicht hysterektomierte Frauen kommt eine Östrogen-Gestagen-Therapie mit adäquatem Gestagenanteil in Frage, für hysterektomierte Frauen ohne Gebärmutter eine Östrogen-Therapie eben in Frage. Aber Theo, bevor wir hier auch langsam zum Ende dieses Podcasts kommen, noch einmal einen Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, ein kurzer Schlenker, wie der Österreicher sagt, in Richtung des Themas Langlebigkeit und Östrogene. Das ist ja ein Riesenthema, ein Megatrend, gesundes Altern, was kann man dafür machen? Und du bist ja mit diesem Thema auch sehr viel unterwegs, beschäftigst dich auch wissenschaftlich damit. Hast du in deinem Artikel in der PZ dazu auch etwas ausgeführt? Östrogene, Hormone und Langlebigkeit?
Ja, das habe ich, denn der Artikel auf PZ Online, der bezieht sich ja auf eine Notiz des bedeutenden amerikanischen Kardiologen Eric Topol, der auch stark das Thema Langlebigkeit adressiert und hier eben tatsächlich auf die Bedeutung von Östrogen in diesem Kontext hinweist. Nun, die eher negativ konnotierte HRT auf Basis der schlecht interpretiert WAI-Daten, bekommt, wie gesagt, einen, wie du schon sagst, einen bemerkenswerten Twist, wenn man das Potenzial einer Östrogensubstitution im Kontext eines gesunden Alterns betrachtet. Proteomische Analysen von Organalterungsprozessen zeigen einen ausgeprägten positiven Östrogeneffekt. In einer aktuellen Studie, deren Daten bisher nur als Preprint publiziert sind, wurde mit Hilfe hochdurchsatzbasierter Proteinanalytik das biologische Alter von 11 Organen sowie ein systemweites Alternsmodell berechnet. Besonders bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass die Immunuhr, ein Marker für die Alterung des Immunsystems durch Östrogen, deutlich verbessert wird, was die Bedeutung des Immunsystems für die Gesundheit im Alter unterstreicht. Und diesen Zusatzeffekt, den liefert natürlich auch eine richtig getimte HRT.
Ja, Theo, das waren heute ganz wichtige Daten und Fakten, die wir heute diskutiert haben. Viele Frauen haben in der Vergangenheit extreme Einbußen in ihrer Lebensqualität hinnehmen müssen, die vor allem durch eine nicht ordnungsgemäße, man kann auch sagen hysterische Kommunikation inkompletter Studiendaten und Studiensätze verursacht wurden. Und wir müssen uns da schon auch selbstkritisch auch unter die Lupe nehmen, nämlich Ärzte und Apotheker waren wir immer in der Lage, in den letzten zwei Dekaden die Dinge so ordentlich zu kommunizieren, dass da keine Panik entsteht. Wir müssen, glaube ich, schon ein klein wenig jetzt nachsteuern, wenn ich das einmal vorsichtig formulieren darf. Aber wir sollten jetzt die Vergangenheit hinter uns lassen, den Blick nach vorne richten und alle positiven Effekte und Aspekte einer Hormonersatztherapie, insbesondere auch mit Blick auf das gesunde Altern, in den Blick nehmen und mit richtigen Dosierungen, mit den richtigen Präparaten zur richtigen Zeit eingenommen und verordnet, tatsächlich auch den vielen betroffenen Frauen helfen. Bei dir, Theo, bedanke ich mich noch einmal auch an dieser Stelle für die exzellente Recherche, für die vielen Erläuterungen, für die Klarstellungen eines wirklich wichtigen Themas. Und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich für das große Interesse und natürlich fürs Zuhören. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.